Herzlich willkommen zur 80. Folge von Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir euch näher bringen wollen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Marc Sommer und ich freue mich heute, einen Gast begrüßen zu dürfen, der wie kaum jemand anders versteht, wie Daten und Menschlichkeit zusammengehen können. Bei mir ist heute Veronika Birkheim. Sie ist Database-Expert, man könnte auch sagen HR-Strategist. Veronika ist Gründerin von People Talent und sie verbindet, was viele für unvereinbar halten, harte Zahlen und weiche Faktoren. Veronika, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Marc.
Ja, Veronika, bevor wir dann wirklich über Daten und HR sprechen, erst einmal zu dir. Wer bist du eigentlich, wenn du nicht gerade Unternehmen transformierst? Was treibt dich an, wenn du, sagen wir mal, morgens um 6 deinen Wecker klingeln hörst und der Tag beginnt?
Ja, mein üblicher Arbeitstag bzw. ein Wochentag beginnt mit dem Wecken meiner Kinder. Das ist ein ganz Klassiker für Eltern, die schulpflichtige Kinder haben. So fängt der Tag eigentlich immer an und packen, den Kleinen zur Schule bringen. Und dann kann ich mich dem Arbeitstag widmen und den Kaffee erstmal.
Du kommst ja aus dem Datenbereich und bist in HR gelandet oder umgekehrt. Wie war das genau? Wie kam es zu dieser Kombination bei dir in deiner Vita, in deiner Entwicklung?
Ja, ich habe Soziologie studiert. Deswegen kann man schon ein bisschen sagen, ich komme aus dem Datenbereich, weil wir da natürlich auch empirische Sozialforschung gelernt haben. Und bereits im Studium kam ich tatsächlich ins HR. Also es ist Hand in Hand gegangen, so diese Entwicklung. Und im Studium bin ich dann in die Personalentwicklung gekommen.
Ja, und gab es da so ein Aha-Erlebnis oder so einen Moment, wo du gedacht hast, ja, eigentlich ist genau das, was ich machen möchte. Nämlich will ich auch Daten nutzen, um die Arbeit irgendwie auch menschlicher, wirkungsvoller zu gestalten?
Also zu Beginn vielleicht gar nicht. Also vielleicht nehme ich manchen auch, die zuhören, die Angst, die dann sagen, ja, aber ich bin ja gerne mit Menschen und für Menschen und Daten hat ja sowas Befremdliches dann ganz oft, also zumindest in unserer HR-Community. Und ich starte dann gerne mit so einem Thema, um die Angst zu nehmen. Ich war nämlich in Statistik in BWL, als ich angefangen habe, BWL zu studieren. Und das war für mich eine Welt, die rein aus Daten bestand. Und ich bin kein Datenmensch von Grund auf. So, ich bin so ein Sprachenmensch. Und ich war zwar gut in Mathe, aber mit viel Fleiß. Ist mir auch nicht leicht gefallen. So, ich bin einfach auch kein Mathe-Mensch. So.
Das ermutigt doch viele, die denken, wenn sie nicht gut in Mathe waren, können sie nicht gut in Daten sein.
Genau. Und ja. Ich bin mit einem Ingenieur verheiratet, der gerne Physik-LK gehabt hätte und Mathe. So, das heißt, die Gegensätze haben sich angezogen. Man kann aber auch als Nicht-Mathe-Mensch, als Nicht-Statistik-Mensch mit Daten arbeiten. Und mit Daten im Sinne von Instrumenten. So, das nutzt man einfach für einen Zweck. Und der Zweck wurde einem dann erst im Beruf sichtbar. Also im Studium so ein bisschen, aber dann im Beruf tatsächlich viel mehr, als es dann darum ging, Themen durchzubringen oder Themen sichtbar zu machen. Und das von der subjektiven Ebene, ich denke so, so Veronika ist der Meinung und Marc ist der Meinung und jetzt diskutieren wir Meinungen, das von der Ebene wegzubringen auf eine Ebene, das ist der Sachverhalt, so sehen die Fakten aus, wir alle gemeinsam in diesem Unternehmen wollen in die Richtung und laut Daten wäre das sehr wahrscheinlich eine gute Richtung, wenn wir in die Richtung gehen. So, und das hat mir später auch als Personalleiterin sehr viel erleichtert, also diese Diskussion dann einfach auf diesem Weg zu führen und das weg von diesem subjektiven Empfinden von Personen und Meinungen.
Ja, und das ist auch das Besondere an dir, du kommst ja nicht nur sozusagen von der HR-Datenseite und der Theorie, du warst ja selbst als Personalleiterin lange aktiv und weißt also ganz genau, wie das eben im täglichen Operativen aussieht und wahrscheinlich auch da dein gutes Verständnis, wo Daten dann auch noch helfen können, die Arbeit besser zu machen. Veronika, du hast People Talent gegründet. Erklär uns mal dort, was ihr dort macht an unterschiedlichen Dingen.
Ja, ich mache so unterschiedliche Sachen einfach in meinem Leben und vielleicht muss man das auch ab und zu mal erklären. Ich bin angestellt und selbstständig gleichzeitig. Also ich arbeite in einer IT-Beratung, tatsächlich in einem Angestelltenverhältnis und habe mit 40 Jahren, als ich 40 wurde, gesagt, so, ich will jetzt aber auch was Eigenes auf die Beine stellen. Und ich habe das schon so lange geplant, dann hat mein Mann gesagt, jetzt machst du es einfach so, weil hör mal auf, jetzt hast du so lange darüber geredet, jetzt machst du es einfach. Und ich habe dann eine eigene Beratung gegründet, tatsächlich eine HR-Beratung, die jetzt gar nicht so in Freelance-Projekte geht, sondern in Strategiesparrings, hauptsächlich mit Personalleitungen oder auch mit Unternehmen oder HR-Teams, wo man einfach unterschiedliche Fragestellungen zusammen bespricht und zusammen weitergeht. Im Grunde so ein bisschen wie eine Kollegin, die im Unternehmen da ist, die man aber nie hat, so häufig im Unternehmen, weil auch jede Kollegin oder ein Chef oder Chefin sind einem ja teilweise auch hierarchisch überstellt. So, da ist diese Sparring-Beziehung ist ja teilweise eben auch von Hierarchie geprägt. Kann ich meinem Chef sagen, dass ich ein Thema noch nie gemacht habe? Kann ich sagen, dass ich gar nicht weiß, wie ich das anpacken kann? Und das ist in den Sparring-Sessions eben nicht. Das ist komplett auf Augenhöhe. Da sind Menschen mit sehr viel Erfahrung. Und das ist im Grunde so, wie wir Bälle hin und her werfen. Ne? Wir haben jetzt ein Projekt vor der Brust, wie jetzt KI. Wie viele haben das vorher schon gemacht in den letzten 20 Jahren? Ja, keiner oder vielleicht die wenigen, weil das Thema einfach so neu ist. Und das ist ja so ein Beispiel, aber im Grunde ganz, ganz viele Beispiele. Gehaltstransparenz-Thema ist jetzt ein großes Thema. Das habe ich schon vor 5 Jahren in einem Unternehmen umgesetzt. Und dann kann man einfach die Köpfe zusammenstecken und sagen, okay, wo sind deine Erfahrungen? Wo könnten wir anknüpfen? Auf was sollten wir achten? Und darum geht es in den Sparring-Sessions. So, das ist im Grunde der Kern von People Talent, wieso die Idee entstanden ist.
Und dein typischer Kunde von Unternehmensseite ist das bei KMUs, gehst du in die Konzerne oder ganz kleine Unternehmen oder alles breit?
Ja, ganz klassisch KMU tatsächlich, weil ich selbst aus dem KMU komme, aus mittelständischen Unternehmen, wo der Bedarf entstand an HR. Also es gibt HR oder es gibt größere HR-Teams mittlerweile. Und das sind sehr, sehr viele Themen, die auf teilweise HR-Teams oder Personalleitungen aufkommen. Und das sind meine klassischen Kunden. Ich habe auch HR-Techs als Side-Kunden. Das ist aber so ein bisschen ein anderes Portfolio. Da sprechen wir über Produkte für HR als Zielgruppe, weil ich natürlich als Personalleiterin auch ein Budget verwaltet habe oder auch natürlich musste ich auch Rechenschaft ablegen, welche Tools kaufen wir ein, welche Leistungen brauchen wir, Dienstleister, Kommunikation und so weiter. Deswegen kennt man auch von der anderen Seite die ganzen Sales Cycles. Warum dauert das so lange? Warum passiert etwas? Wieso sagen Sie, Sie brauchen das jetzt heute und kaufen das nach 6 Monaten immer noch nicht ein? Also das sind die Sachen, wo ich in die Beratungsleistung mit den HR-Techs gehe oder auch
Spannend.
teilweise Produkt-Reviews. Aber bei den Unternehmen sind das klassischerweise KMU. Es sind auch mittlerweile auch Konzerne dabei, die zumindest anfragen, dass man partiell in größere Projekte reinkommt als unabhängige Beraterin, die so mit den Themen zu tun hatte, wie zum Beispiel jetzt auch Aufstellung von KPIs auf Dashboards und so weiter, also welche bringen was. Aber das ist eher die Ausnahme.
Und wenn jetzt so ein Unternehmen sagt, wir haben verstanden, wir brauchen eigentlich deutlich mehr Daten, um gut Unternehmen, HR zu managen, etc. Was ist so der erste Schritt, den ihr dann geht, was du empfiehlst, um dort einzusteigen?
Es hängt so ein bisschen davon ab, wer das sagt. Also sagt das Management, wir brauchen mehr Daten? Und HR muss da quasi mit oder kommt der Wunsch aus HR selber? Und die sagen dann, wir wollen uns professionalisieren und so auf so ein Datenfundament aufstellen.
Ja,
Wenn du mir jetzt
und
den Case gibst, dann.
na gut, also sagen wir mal, das Management sagt es. Der Geschäftsführer hat gestanden, Mensch, ich habe da vor meinem befreundeten Geschäftsführer, der macht jetzt viel mit Daten, das macht er super, das will ich jetzt auch. Frau Birkheim, machen Sie das mal bei uns. Wie geht das dann? Wie würdest du das anpacken? Oder wahrscheinlich ähnliche Fälle, wo du schon das Thema hattest, wo quasi erst das aufgebaut wird. Natürlich liegen Daten vor, aber meist unstrukturiert. Und wer ist dann so der dein Ansprechpartner und wie sind so die ersten Schritte?
Ja, ich glaube, alle, die schon ein bisschen länger im Beruf sind, werden wissen, es funktioniert nicht, irgendwo reinzukommen und zu sagen, so, ich bin jetzt die externe Beraterin und so machen wir das jetzt hier. Da wird man vermutlich jetzt nicht so in fröhliche Gesichter schauen von ebenfalls erfahrenen Menschen, die ihren Beruf und das Unternehmen sehr gut kennen. Also da ist gutes Stakeholder-Management natürlich gefragt. Man muss mit den Menschen sprechen, wo liegen tatsächlich ihre Bedarfe oder ihre Wünsche und Erwartungen, also auch die ausführen müssen. Und sind die tatsächlich alle so klar? So, ne? Also ist auch Management-Ebene mit HR-Ebene aligned? Und was fehlt und wo will man vielleicht auch hin? Und ich frage häufig tatsächlich auch nach der Business-Strategie bei beiden Parteien. Und Fun Fact, ich weiß nicht, wie viele mittelständische Unternehmen jetzt hier zuhören, aber ganz häufig erhalte ich die Antwort, wir haben keine. Wir haben keine Business-Strategie oder es gibt eine Business-Strategie, aber es gibt keine HR-Strategie, die daraus abgeleitet ist. Und man macht dann einfach so Aktionen. So, das ist gerade an und da kümmern wir uns jetzt darum und darum. Und das ist häufig da, wo ich zuerst drauf schaue, weil die Daten, also wenn man in einer Metapher spricht, die Daten sind so ein bisschen wie das Benzin fürs Auto. So. Und wir könnten sagen, ja, wir brauchen Benzin, ja, wir laufen zur Tanke und holen Benzin. Ja, und dann stehen wir mit dem Kanister, ja, und dann. So, ja gut, haben wir. Aber viel besser ist es doch zu wissen, okay, wir wollen von Köln nach Berlin. So, wir brauchen ja von einem Nullpunkt und einen Zielpunkt. Und dann überlegen wir uns, okay, welches Transportmittel nehmen wir, wie weit ist das, wie viel Benzin brauchen wir, wo wissen wir nicht, wo wir halten müssen. Okay, wir müssen die Raststätten angucken, die Meilensteine sozusagen. Und dafür brauchen wir zumindest ein grobes Ziel. Und das kann ein kurzfristiges sein, aber häufiger haben die Unternehmen eben Jahresziele, Fünfjahresziele und so weiter. Und das ist so, wie man dann vorgeht. Also das Ziel ist im Grunde das, wo man hin will. Und dann macht man Reverse Engineering. Also was braucht man, um dahin zu kommen? Und die Daten sollen uns einfach Antworten liefern auf die Fragen, die wir uns jetzt gerade nicht beantworten können. Und du hast angesprochen, es gibt bestimmt Daten schon, die liegen irgendwie fragmentiert in irgendwelchen Systemen. Man hat SAP mal da und Finanzdaten mal dort und Stammdaten mal hier. Die sprechen aber alle nicht miteinander, weil die Abteilungen also nicht miteinander zusammenarbeiten oder auch nicht auf die Daten zugreifen können. Es sind so unterschiedliche Szenarien, wie man dran geht. Aber bevor man an die Daten selber geht, sollte man sich die Frage beantworten, wofür braucht man dieses Benzin so und was wollen wir uns damit beantworten?
Ja, also spannend, die klare Verknüpfung HR auch in Richtung Strategie, ganz entscheidend. Jetzt ist ja beim Thema Daten und HR ein Begriff, der in den einigen Jahren ja letzten Endes immer stärker über das Thema People Analytics. Ja, das verbirgt sich ja. Was verbirgt sich genau hinter diesem Begriff und wie schätzt du jetzt, du hast ja viel Kontakt, wie schätzt du uns hier in Deutschland dort ein bei diesem Thema? Sind wir Vorreiter, sind wir Nachzügler? Mal dein Blick auf unsere Lage.
Ja, es wird wahrscheinlich sehr viele Definitionen davon geben und ich kenne auch keine offizielle. Und der Bereich wandelt sich aktuell auch, natürlich auch durch die KI geprägt. Initial entstanden ist People Analytics als Einheit, die Daten insgesamt im ganzen Unternehmen anschaut und natürlich dann mit dem primären Fokus auf People Data, also Daten, die mit Menschen zu tun haben, dann aber über verschiedene Abteilungen hinweg und die bestimmten Fragestellungen nachgeht, aber eher aus dem business-analytischen Blickwinkel. Also die klassischen Profile der People Analytics Abteilungen waren Business Analysten, das waren BI-Analysten, die BI-Dashboards bauen konnten, die Pivot-Tabellen bauen konnten, die dann im Grunde die Daten aggregiert haben, zusammengebracht haben über APIs oder weitere Quellen und die dann die Daten visualisiert haben. Und das war die Dienstleistung für weitere Abteilungen, wie für HR-Strategie, Management und so weiter, um mit den Daten dann Entscheidungen zu treffen. So, das war dann im Grunde so eine interne Service Unit, so für weitere Strategieabteilungen. Aktuell wird das diskutiert, wie sich dieser Beruf weiterentwickelt, weil der Bedarf ehrlicherweise an Dashboard-Bildern wird immer kleiner, weil das mittlerweile einfach die Technologie kann. So, wer schon Copilot in Excel hat, so, dann braucht man seine Daten da reinzuladen und dann entsteht halt schon so eine Art Dashboard, das ist noch nicht das Dashboard, was wir wirklich brauchen, mit sehr viel Aktualisierung und so weiter. Aber es ist schon nah dran. So. Und es gibt natürlich Technologie, die das bereits liefert. Und innerhalb der People Analytics Community, also zumindest die englischsprachigen, stellt sich mittlerweile die Frage, was ist unsere Daseinsberechtigung? Also wenn die Dashboards sich im Grunde schon von Technologie bauen lassen, was liefern wir dann noch? Und ich glaube, die werden natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, aber die werden sich weiterentwickeln, auch in Richtung Berater. Also es werden weniger die Techniker sein, die die Daten ziehen und Daten visualisieren, also wahrscheinlich weniger, und viel mehr diese Übersetzungskompetenz. Was bedeutet das denn jetzt genau? Liebes Unternehmen, unsere strategische Workforce, das ist so klassisches People Analytics-Thema, womit die sich beschäftigen, und Personalplanung. Und die werden auch weiterhin gebraucht, weil ehrlicherweise nicht jeder Daten einfach auch interpretieren kann. Also die interpretieren sich teilweise nicht von selber. Und der Stand in Deutschland, ich kann das nur subjektiv beurteilen, weil ich natürlich nicht in jedes Unternehmen schauen kann. Ich glaube, es ist zweigeteilt, wie bei so vielen Themen, wie bei dem Thema Digitalisierung und so weiter. Die Konzerne sind da, glaube ich, schon weiter. Also manche sind da schon richtig gut. Die haben große People Analytics Teams, und die sind da schon gut aufgestellt. Wie gut, kann ich nicht sagen, weil dann müsste man selbst dort sein, um das beurteilen zu können. Die kleineren Unternehmen träumen noch von People Analytics Abteilungen. Also das kenne ich von dort nicht. Also wenn die Glück haben, vielleicht ein größerer Mittelstand, dann haben die vielleicht eine Person oder zwei, die so Business Analysten sind, die dann diese Dashboards bauen können oder so. Aber das ist dann das Ende im Grunde davon. Es gibt da kein Predictive, so in dem Sinne, wie man das jetzt von den größeren Konzernen kennt.
Aber liegen denn dann immer noch die Daten alle vor soweit und ich brauche ein gutes System, um die zu analysieren und in gute Dashboards zu bringen, wo du sagst, das geht ja mehr und mehr von der Technologie? Oder braucht es auch noch zusätzliche Daten zu dem? Wie ist da die Lage? Wie schätzt du das ein?
Es gibt mit Sicherheit beides. Also ich hatte ja jetzt letztens erst die eigene Konferenz People and Data, und auf der Exchange haben tatsächlich Personalerinnen und Personaler berichtet, wie der Stand bei ihnen im Unternehmen ist. Und das waren von einem Mittelstand bis in den Konzern hinein ganz unterschiedliche Szenarien, also was man auch mit dem ganzen Thema People and Data so verbindet. Die einen sagen, wir haben gar keine Tools. So, wir haben oder ganz rudimentäre Tools, also nur Standdaten und mehr nicht. Also da gibt es keine Engagement-Daten, da gibt es keine psychologische Sicherheit-Daten, da gibt es ganz, ganz viele Leadership-Daten, gibt es nicht. So, ne? Es gibt einfach Stammdaten, so, das sind die Personen, wir haben x Köpfe, die verdienen x, fertig. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich ein anderes Problem, in Anführungsstrichen, von etwas größerem Mittelstand, dass sie sagen, unsere Daten sind fragmentiert. Wir haben da eine Employer Branding Abteilung, komplette Abteilung mit Abteilungsleitung, mit unseren Tools. Wir haben eine Recruiting Abteilung, die ist damit nicht connected. Wir haben eine HR Abteilung. Wir haben Accounting, Finance, Compensation. Und die Daten liegen alle in ihren Silo-Wolken so ein bisschen. Und die sind nicht zusammengebracht, sodass wir sehen können, aha, die Talente, die wir rekrutiert haben, die sind jetzt aber auch so und so lange bei uns geblieben und die haben sich entwickelt und das waren aber vielleicht die Punkte, an denen sie uns verlassen haben. Und also so, dass man auch was ableiten kann aus den Daten, die man da vorliegen hat. Und das ist dann eher das Problem, vorhandene Daten zu nutzen bei den einen und bei den anderen die Daten überhaupt zu haben.
Ja, du hast gerade im Nebensatz von deiner Konferenz gesprochen, die du organisiert hast. Sehr spannend. People, Data, Friends. Und da hast du einen guten Überblick bekommen, wie es gerade aussieht. Ist da jetzt für dich daraus so als Fazit ein Trend erkennbar, eine Richtung erkennbar, oder war das einfach ein Nebeneinander von ganz unterschiedlichen Situationen, Problemen, Datenkompetenzen? Wie ist dir das da erschienen?
Es ist natürlich nicht repräsentativ, ne? Wenn man eine Konferenz ausruft und sagt, wir werden über People and Data in Business sprechen, also das war tatsächlich nicht an die Business Analysten gerichtet und dann nicht an die People Analytics Abteilungen, sondern ich sage jetzt einfach mal an ganz normale Personalerinnen und Personaler in Unternehmen, die vielleicht vor der Frage stehen, wo starte ich überhaupt mit dem Thema? Ich weiß, das ist wichtig, aber ich weiß gar nicht, wie ich starten soll. Wie weit sind die anderen? So, und die einen sagen, wir führen Workday ein, und die zweiten sagen, wir haben SAP, und die dritten sagen, wir haben gar nichts, und die vierten sagen, wir haben eine People Analytics Abteilung. Und das war wichtig für die Leute, das vor Ort auch mal zu hören, diese unterschiedlichen Ausprägungen, und auch mal zu sehen, okay, ich bin jetzt auch nicht alleine, die jetzt hier startet oder der. Aber natürlich in dem Sinne war das nicht repräsentativ, weil es natürlich schon Leute waren, die alle Lust hatten auf das Thema und die das natürlich auf ihrem Schirm haben. Ganz, ganz viele haben das wahrscheinlich nicht auf ihrem Schirm. Und deswegen ist das so ein bisschen schwer zu sagen. Von denen, die da waren, war das schon ein, wir haben Respekt vor dem Thema, aber wir haben Lust auf das Thema. Ja, so war mein Fazit.
Ja, sehr spannend. Also für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mal ganz konkret, wenn du aus deiner eigenen Erfahrung, sei es selbst als Personalleiterin oder wo du beraten hast, mal so ein Beispiel nennst, wo gerade das Thema die datenbasierte HR-Arbeit angefangen hat, wirklich einen deutlichen Unterschied zu machen. Was wird dir da einfallen, wo du sagst, hey, da war wirklich, hat man gemerkt, vorher, nachher, da war auf einmal eine ganz andere Welt zugange.
Ja, ich habe tatsächlich zwei Cases, und die wurden auch beide auf der Konferenz geteilt. Deswegen darf ich auch darüber sprechen. Der eine, das war eine Kundin von mir aus einem mittelständischen Unternehmen aus dem Chemieumfeld. Ein deutsches Unternehmen, hat auch Produktionsstandorte in Deutschland. Und unser gemeinsames Thema war, das war schon vor ein paar Jahren, dass das Thema Krankenstand aufgekommen ist. Irgendwie ist in den Daten, und das haben tatsächlich Unternehmen, man sieht, wie viel Menschen krank sind. Und das Thema war tatsächlich hoch. Also hoch, es ist auffällig hoch geworden.
Ja.
Einfach nur als eine Zahl, weil so viel mehr Daten lagen dazu einfach nicht. Und dann war natürlich das Thema, du bist ja Personalleiterin, so, du musst das Thema jetzt anpacken.
Und du musst die Menschen jetzt gesund machen.
Du musst die, ja, irgendwie, also natürlich ist jedem bewusst, dass es ein Problem ist. Nur man weiß gar nicht so genau, wie hoch ist das Problem, wo ist das Problem, wie packen wir es an. Und da entstehen natürlich viele Hypothesen in so einem Management-Board. Ja, das sind die immer so, das sind die Langzeitkranken, die ziehen uns die Statistiken. Ja, das sind die keinen Bock haben, so, ne, das sind die, keine Ahnung, so, und dann, also, das ist nur Mutmaßung, ich bin natürlich nicht dabei gewesen, aber ich kann das aus meiner eigenen Praxis, da entstehen einfach Hypothesen, weil es kein Fundament gibt, so, und man kann ja alles Mögliche in den Raum werfen, ist ja eigentlich auch spannend, die zu widerlegen, teilweise, und das bringt's aber nicht weiter, weil, und an der Stelle muss ich aber sagen, ganz häufig taucht man nicht in die Daten, sondern man geht den Hypothesen nach, und aus Hypothesen werden Aktionen, und dann wundert man sich, wieso hat das nichts gebracht? Ja, jetzt haben wir eine tolle Gesundheitsschulung und eine Präventionsmaßnahme gemacht.
Der Krankenstand geht
nicht irgendwie runter. Hat sich nichts getan. Und das ist ja nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, wo man sehr schnell in Aktionen und Maßnahmen springt und sich dann wundert, wieso das nichts gebracht hat, weil wahrscheinlich die Ursachen woanders gelegen haben. Und wir haben versucht, stärker an die Ursachen dran zu gehen. Und wir, sie nutzen SAP dort als Stammdaten und insgesamt als Tool für ganz verschiedene Systeme. Und dann hat man einfach SAP-Reports bauen lassen. Sie ist an ihre Accounting-Finanzabteilung hingegangen und hat mit der Leiterin gesprochen. Also auch das, ne, du musst hingehen und sagen, ich brauche diese Daten. Was kostet uns ein Tag Krankheit? Wo sind diese Ausprägungen? Dann hat man gesehen, dass die höchsten Ausprägungen an Produktionsstandorten stattfanden. Also das waren nicht die Corporate Functions, die im Büro saßen, das war so moderat, sondern die hohen Zahlen kamen vor allem aus dem Produktionsumfeld. So, das war schon mal der erste Hinweis. Und dann musste man tiefer graben. Und dann haben wir Daten von Krankenkassen angefordert. Das kostet nichts, das wissen viele gar nicht. Aber teilweise Daten von Krankenkassen angefordert, um zu schauen, okay, also grob, ne, man weiß ja, okay, da sind jetzt ganz, ganz viele von unseren Beschäftigten versichert, und dann kann man von den Krankenkassen das annehmen. Und dann weiß man, okay, woran hat es mehr gelegen, dann spricht man mit den Leuten, man geht in die Produktion, man spricht mit den Produktionsleitern, man spricht mit den Schichtleitern, man hat eine kleine Umfrage gemacht, angepasst an, ehrlicherweise auch an die Sprache der Menschen, die dort arbeiten. Also das nur ein Disclaimer. Manchmal verschickt man so Umfragen in so einer Sprache, so Marketing-Sprech oder so, die Leute in der Produktion oder Logistik, oder ich war auch im Handel und da hatten wir eigene Logistik und Lager. Da sagen die Leute, das ist ganz weit weg von meiner Welt. Was meinen die jetzt eigentlich hier so? Dann hat man im Grunde eine entsprechende Umfrage gemacht zu dem Thema Schichten, zu dem Thema Arbeitsbelastung, zu dem Thema Maschinen und so weiter. Ne? Also der Arbeitsalltag von Menschen, die in Produktion arbeiten. Und somit haben wir viel, viel mehr Einblicke erhalten, qualitativ, also aus den Gesprächen mit den Leuten, aber auch quantitativ aus Krankheitsreporting, Krankheitsbildern, auch Ausprägungen über die Zeit, Ferienzeiten, Montag, Freitag, so die typischen klassischen Themen. Und teilweise haben sich die Hypothesen, die man am Anfang gebildet hat, widerlegt. Die waren durch die Daten einfach widerlegt. Das waren eben nicht die Langzeitkranken, das war eben, also vieles davon stimmte einfach nicht. Es war auch nicht nach Alter zum Beispiel ausgeprägt, wo man gesagt hätte, ja, die Älteren sind häufiger krank oder so. Nee, das war absolut gar nicht der Fall. So, und diese Daten hat dann meine Kundin, also die Personalleiterin, die hat das dann aufbereitet und mit dem Accounting hat sie ausgerechnet, was kostet uns so ein Krankheitstag pro Tag, pro Mensch. Und was könnten wir einsparen, wenn wir jetzt investieren in dieses Thema Gesundheitsmanagement? Und das ist ja auch euer Thema, so das ganze Thema Gesundheitsmanagement, aber auf wirtschaftliche Zahlen übersetzt. Was könnten wir sparen, was wir an Ausgaben haben, weil wir diese Zahlen haben, wenn wir jetzt in bestimmte Maßnahmen, einen Mix an Maßnahmen investieren? Und das hat sie in Zahlen ausgerechnet und das war ein Management-Thema, was der Management Board vorgestellt hatte. Das kostet uns X, wir geben X aus, ne? Das sind ja Zeitarbeitskosten vor Lohnfortzahlung und so weiter. Das ist ganz, ganz viel Geld. Und dann wurde einem sehr aufmerksam zugehört, weil es dann eben nicht heißt, ja, ich glaube, irgendwo ist irgendwie Krankenstand und lass mal einen Präventionstag machen, sondern du sagst, es kostet uns Millionen oder Tausende von Euro. Und das können wir runterschrauben auf so einen Wert. So, und dafür brauche ich Budget X, so, damit ich das machen kann. Und das hat sie auch bekommen. So, und das ist im Grunde so ein Erfolgscase in dem Sinne, dass sie wahrscheinlich das Ganze gar nicht, also sie wäre wahrscheinlich nicht gehört worden, so in dem Sinne, und hätte auch wahrscheinlich das Budget nicht bekommen, wenn man ohne Daten und ohne Zahlen argumentiert hätte.
Das ist sehr spannend, was du sagst. Am Ende zeigt es auch, dass dann die Daten zum einen die Glaubwürdigkeit stärken und damit dann letztens auch die Akzeptanz. Ja? Und ich glaube auch gerade für HR, und auch meine Erfahrung ist auch die von vielen Jahren in Unternehmen, immer eine Art Rechtfertigungsdruck zu erklären zu müssen, warum man das braucht. Während wenn man natürlich dann mit klaren Daten und auch mit Zahlen und auch wirklich Kosten, Renditen argumentieren kann, man eine ganz andere Akzeptanz ermöglicht und wie in deinem Fall auch dann wahrscheinlich die Entscheidung leichter fallen zu investieren. Ja, denn das Thema ROI, das ist ja dann auch immer die Frage, die stellt dann der kaufmännische Geschäftsführer gern. Ja, was bringt mir das denn? Was haben wir denn davon? Wo sehe ich denn die Ergebnisse? Wie viel ist denn? Kann man das in Euro beziffern? Ja, und glaube ich, diese Brücke zu gehen, wenn man diese gehen kann, wie er das in dem Projekt gemacht hat, dann ist das wahrscheinlich ein großer Erfolgsgarant.
Ja, also definitiv. Also das Thema läuft ja noch so. Ich bin auch gespannt, wie die ganzen Maßnahmen greifen. Das weiß man natürlich erst danach. Das muss man dann wieder auswerten. Aber ja, es war tatsächlich die Akzeptanz. Und das berichten mir viele Kunden. So, die sind in die Management Board Meetings reingekommen, in die sie vorher nicht reingekommen sind. Sie werden gehört zu Themen, zu denen sie vorher nicht gehört wurden, weil diese, und es ist für mich nicht die kaufmännische Sprache, es ist im Grunde die gesamte Business-Sprache. Und HR-Leitungen müssen sich dafür interessieren, wie das Unternehmen Geld verdient. Sie müssen sich selbst die Frage stellen, worauf zahlt das jetzt ein? Weil die meisten werden keine gemeinnützigen Organisationen sein, sondern die meisten werden einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen. Und sie sind angestellt als Mitarbeitende in einem Unternehmen und das Unternehmen möchte wirtschaftlich erfolgreich sein, wachsen oder Stabilität garantieren. Und ich glaube, HR macht es sich zu einfach, sich zu ducken und zu sagen, ja, aber wir sind ja für Menschen da. Ja, nein, wir sind alle hier, damit unser Unternehmen erfolgreich läuft. Und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Die Leute in der Produktion stehen an der Maschine, die Außendienstmitarbeiter fahren zu den Kunden, die Geschäftsführungen schauen, dass alle zusammen gut laufen und HR schaut, dass das menschliche Potenzial so gut wie möglich gefördert und erhalten bleibt, damit das Unternehmen wirtschaftlich ist.
Eigentlich eine der wichtigsten Funktionen überhaupt im Unternehmen.
Ich finde, eigentlich sind ja alle Zahnrädchen. So, wenn eines rausfällt, dann funktioniert das andere nicht. Jeder ist wichtig, sonst wären wir da nicht angestellt. Also das ist einfach so. Aber alle meine Kunden, und das haben die tatsächlich auch auf der Konferenz selbst erzählt, dass ich sie alle damit quäle mit der Frage, worauf zahlt es ein? Weil immer wenn HR mit einer Maßnahme um die Ecke kommt, wir haben jetzt eine Idee, wir führen das und das ein. Wir haben so eine Initiative. Okay, beantwortet euch selbst die Frage, worauf zahlt es ein? Und da ist halt sehr gut zu wissen, was ist unsere Strategie? Also beispielsweise, ne, man hat ja klassisch irgendwie Wachstum, wir wollen von X Millionen Euro auf X Millionen oder Milliarden Euro Umsatz kommen. Das ist der Gap, das ist der Zeitraum, in dem wir das erreichen wollen. So, dann brichst du es runter für dich auf die Strategie und dann weißt du als HR-Leitung, okay, Wachstum bedeutet Recruiting, also wenn das über Köpfe wachsen soll und nicht über Technologie, das ist eine andere Thematik, die auch HR im Blick haben muss. Aber auch um den Erhalt der Menschen, die wir behalten wollen, um die Entwicklung der Menschen, wo stehen unsere Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter. Und immer wenn du eine Maßnahme dir überlegst, so aus dem Kopf, dann musst du fragen, okay, auf welche dieser Steuerungsfelder zahlt das jetzt gerade ein? Und wenn auf keins, dann lass es sein. So, dann ist es keine Initiative, die du jetzt verfolgen solltest. Also, und das klingt so banal und du lächelst, weil du kommst aus dem Managementbereich und das ist total logisch für Menschen, die so aus dem wirtschaftlichen Denken kommen. Aber ich komme aus einer Welt, wo sehr aktionistisch vorgegangen wird. Heute machen wir Benefit A, morgen machen wir das, übermorgen machen wir Sportaktion, danach machen wir irgendwie ein Leadership-Training und dann machen wir eine Befragung. So, und dann, das hat
mehr,
gar
desto
kein,
besser. Ja.
Das hat kein übergeordneten, ja. So, das hat kein Dach irgendwie so. Das ist einfach aktionistisch und man wundert sich dann, worauf hat es denn jetzt im Endeffekt eingezahlt? Und am Ende steht HR dann da. Mit der fehlenden Akzeptanz, ja, irgendwie haben die irgendwie Sachen angefangen, was hat es denn jetzt gebracht? Und so, ne? Und dann hat man teilweise auch gar nicht mehr gemessen, was es gebracht hat, weil man ja nichts misst, weil man ja nicht so gern mit Daten arbeitet.
Ja, aber das knüpft wieder genau an das, was du eingangs auch gesagt hast, die unglaublich wichtige Verbindung zur Strategie des Unternehmens, Teil des Gesamten zu sein und eben aber nicht nur verwalten, sondern zu gestalten, zu mitzugestalten. Und da gibt es ja unglaubliche Chancen. Veronika, ein Thema, was man gar nicht übergehen kann, wenn man über Daten spricht heutzutage, ist das Thema KI. Und sicherlich, da hast du auch mittlerweile Berührungskontakte oder vielleicht sogar Integration. Wie verändert das Thema, die KI, die künstliche Intelligenz, wie verändert die Arbeit von HR und auch natürlich auf in Richtung People Analytics, Datenmanagement etc.? Was sind da deine ersten Eindrücke?
Ja, massiv, würde ich sagen. Also alle, die was anderes behaupten, also zumindest für die Wissensarbeit. So natürlich wird das jetzt vielleicht ein bisschen weniger Einfluss auf Menschen im Handwerk haben. Mein Vater war Schweißer und Schlosser, also ich glaube, da gäbe es jetzt gerade nicht so viel Veränderung in seinem Aufgabenbereich. Aber Menschen, die Wissensarbeiter sind, die quasi von Wissen schöpfen, die sind schon davon betroffen und teilweise auf eher so einer psychologischen Ebene, dass man sich fragt, welche Zukunft hat das, was ich noch kann und was muss ich können, damit ich weiter Zukunft habe? Und auf der anderen Seite die Geschwindigkeit, also diese exponentielle Geschwindigkeit, die man beobachtet. Das, was vor 2 Jahren war, ist heute längst überholt und es ist viel weiter, besser, schneller. Und das sind natürlich schon Themen, die betreffen natürlich HR aus unterschiedlichster Art und Weise, also HR selber als Funktion, aber auch die Aufgaben, für die wir in Unternehmen da sind und für die wir eingekauft wurden. Ja, das ist schon
Dann
schon
erzähl
passen.
mehr Chancen, mehr Risiken. Dann nur schon Einschätzung von dir persönlich.
Ich bin ja so ein Positivmensch. Das heißt, für mich ist das Glas halb voll, mit einem Maß und gesundem Menschenverstand. Es ist für mich wie bei Technologie grundsätzlich. Es war ja auch nicht anders, als wir viel digitalisiert haben. Ich habe auch Personalabteilungen in den Anfang 2000er kennengelernt, da hatten wir alles auf Papier. So, da kamen Bewerbungen, da lagen Stapel von Bewerbungen und wir mussten die sichten und sortieren und einpacken und wieder wegschicken. Keiner sehnt sich nach dieser Zeit zurück. So, aber natürlich waren das damals Aufgaben und Rollen, die in der Abteilung lagen. Das hat sich durch die Technologie, die dann kam, stark verändert. Und es ist viel leichter geworden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollten andere Aufgaben dazukommen, die den Tag ausfüllen, für den man bezahlt wird. Also an dem man produktiv tätig sein muss. Und wenn man die Fähigkeit besitzt, sich zu verändern und anzupassen und zu wachsen, auch in den Aufgaben, dann wird es einem nicht schwerfallen, auch mit KI. Wenn man aber an seinen Themen festhält und sagt, na okay, aber ich habe halt immer Daten reingetippt hier in so ein Warenwirtschaftssystem und jetzt wird es einfach per Integration reingezogen und das braucht mich nicht. Aber das war ja mein ganzes Tun, so, das war ja meine ganze Aufgabe den ganzen Tag. So, das wird dann schwer, so, ne? Wenn man auch nicht bereit ist, sich anzupassen. Oder es gibt zum Beispiel im Recruiting auch so Rollen, das sind Menschen, die machen nur Termine für Interviews in großen Konzernen, so, ne? Da sitzt ein Mensch und der macht Termine mit Teamleitungen für Interviews. Das wird es bald einfach nicht mehr geben. Also, natürlich kann man immer noch mit Menschen sprechen und sagen, wann passt es dir besser und so. Aber ich glaube, im großen Stil wird sich das einfach nicht mehr rentieren, diese Menschen da zu haben. Also wenn das nur die einzige Tätigkeit ist, die sie dann weitermachen.
Ja, und wenn jetzt so ein HR auf dich zukommt, würde sagen, Ulrika, Mensch, ich habe verstanden, KI geht gar nicht mehr ohne. Wir haben da noch nichts davon, wir wollen da jetzt mit starten. Gibt es ein Feld, wo du sagen würdest, naja, fang doch mal dort an oder fang doch mal dort an, da erste Erfahrung zu sammeln?
Nee, ich glaube, ich wäre da gar nicht qualifiziert für eine Einschätzung zu treffen. Ich bin keine KI-Expertin und auch keine KI-Beraterin. Ich glaube, ich würde sie an sehr kluge, gute Menschen und Experten verweisen, die sich da viel besser auskennen. Und die dürfen dann beraten. Ich glaube, jeder Schuster soll bei seinen Leisten bleiben und nicht Fehlberatungen da anbieten.
Ja, lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Mal, denk mal so 10 Jahre voraus. Und wenn du das Glas halb voll siehst, immer sagst, da werden die Dinge werden sich gut entwickeln, KI wird integriert, Technologien werden integriert, die Menschen sind offen, HR hat eine ganz andere Funktion, hat die dir eigentlich zusteht. Wie würde das dann aussehen? Wie würde dann eine HR, einem deutschen Unternehmen, auch internationalen Unternehmen, wie würdest du das dann beschreiben? Wie wäre so die Rolle, die Tätigkeit und im Vergleich zu dem, wo es heute steht? Oder wie sollte sie sein?
Mein Wunschszenario, ich wünschte mir tatsächlich, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich damit eine große Baustelle aufmache, aber ich glaube, HR, wie es jetzt heutzutage ist, wird sich aufspalten oder sollte sich vielleicht sogar aufspalten und trennen in mehr Core Functions, also das, was Menschen, die nicht in HR arbeiten, häufig von HR verstehen und in im Grunde Strategie und Beratungsfunktionen. So. Weil das Gemischte hindert uns tatsächlich, das volle Potenzial in beidem zu entfalten, meiner Meinung nach. Und ne, du kennst ja wahrscheinlich diese Rollen und die Bezeichnungen und die einen sagen nicht mehr HR und die anderen sagen People and Culture und die anderen sagen, ja, aber ihr macht doch nur Arbeitsverträge und die dritten sagen, ja, aber wir sind für Employee Experience da und so. Und das ist ein Kampf, den man meiner Meinung nach gar nicht führen müsste. So, weil wenn HR Core oder People Core beispielsweise zu den Funktionen andockt, wie Finance und Accounting, weil es meiner Meinung nach viel näher aneinander gehört, auch von der Art und Weise und der Wichtigkeit auch einfach fürs Unternehmen, für die Mitarbeitenden. Es ist einfach grundsätzlich super wichtig, diese Themen abzudecken. Und inhaltlich und von der Aufgabenstellung ist es näher zusammen an diese Funktionen. Und die anderen, die sich mit Employee Experience beschäftigen, mit psychologischer Sicherheit, mit Leadership Development und vielleicht auch tatsächlich Business Sparring, so auf einer Management-Ebene, die gehören mehr in dieses ganze Thema Organization, so Strategie. Und in 10 Jahren wünschte ich mir eine Klarheit im HR-Bereich. Ich wünschte mir, dass wir nicht mehr kämpfen innerlich, dass wir nicht um Benamungen kämpfen und sagen, das ist oldschool und das ist modern und wir benennen uns um, aber sind immer noch die gleichen, sondern dass wir durch unsere Arbeit und Professionalität zeigen, was wir können und den Mehrwert bringen und den auch gar nicht mehr rechtfertigen müssen, sondern dass es genauso akzeptiert wie eine Finanzabteilung heute. Ein CFO muss sich nicht rechtfertigen, wieso er so arbeitet, wie er arbeitet. Und dasselbe wünschte ich mir für einen CHRO oder CPO oder ähnliche Funktionen, die einfach auf fundierten Frameworks arbeiten, mit Daten, mit Tools, die dann daherkommen und sagen, okay, das ist mein Methodenkoffer, ich brauche ABCD, um wirksam zu sein, das ist das Budget, was ich brauche für Wirksamkeit. Diese Tools muss ich haben, damit ich überhaupt den Überblick habe. Und dann liefere ich euch den Wert, den ich habe. So, das ist meine Wunschvorstellung von einer HR, die genauso wirksam ist wie eine Sales-Funktion, wie eine Finance-Funktion, wie alle anderen etablierten Funktionen, die man nicht mehr in Frage stellt, was sie in Unternehmen eigentlich tun.
Also sehr spannend. Mich hast du total überzeugt. Also ich finde, dass die gordischen Knoten so durchzuschlagen, eine tolle Vision, die du uns hier mitgegeben hast. Und an der wir alle daran arbeiten sollten. Ja, also finde ich sehr schlüssig, sehr einleuchtend. Monika, wir kommen jetzt so langsam schon zum Schluss und jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer, das sind ja HR-Verantwortliche oder Geschäftsführer oder kommen aus dem BGM oder aus anderen Bereichen. Wenn du ihnen so eine Sache noch mit auf den Weg geben könntest, jetzt eine Empfehlung oder etwas, was sie morgen umsetzen könnten, was wäre das?
Ich würde sagen, einfach starten. Also gern mit einem Pilotprojekt starten, also wenn es ums Datenbasierte geht, gern mit einem Pilotprojekt starten und mit einem, entweder ist es ein aktueller Pain, so ein Schmerzpunkt, der wehtut, so wie bei meinem Kunden, was ich angesprochen habe, oder wenn es, also es gibt ja Unternehmen, da läuft alles gut, so und dann will einfach etwas verbessern oder weiter, höher oder zu den Besten teilweise gehören, dass man sich einfach ein Steuerungsfeld nimmt, in dem man sich weiterentwickeln will, so wo man weiterkommen will. Und da einfach ein Pilotprojekt starten und gerne nicht zu groß, wenn es jetzt größere mittelständische Unternehmen sind, weil die Größe hindert den Erfolg so ein bisschen. Also das habe ich auch aus dem Podcast mit vielen Menschen aus Konzernen gelernt. Lieber kleiner anfangen, dann hat man weniger Stakeholder, dann hat man Leute, die schon ein bisschen bereiter sind, das Ganze mitzugehen, dann hat man seine ersten Erfahrungswerte gesammelt, vielleicht auch die ersten Erfolge und diese tragen sich dann wie Multiplikatoren im Unternehmen weiter und man hat dann mehr Vertrauen. Ach so, du hast das mit der Abteilung umgesetzt und das hat gut funktioniert und die sind alle zufrieden und wenn ich sie frage, sagen die, es war cool. Ja, dann könntest du es auch in unserer Abteilung oder an unserem Standort jetzt auch ausrollen. Also das ist viel einfacher oder mit einem ganz konkreten Datenthema anfangen, Krankenstand, Fluktuation, was man auch immer als Problem Leadership hat und nicht mit dem ganz großen Ganzen. So, jetzt wollen wir aber alles in einem Rundumschlag und die richtigen Daten und die richtigen Quellen. So, da sitzt man 3 Jahre noch, bis man da an den richtigen Daten kommt.
Ja, das ist spannend. Und gibt es eine persönliche Empfehlung, die du noch als Anregung unseren Hörern zugeben möchtest? Natürlich empfehlen wir, das kannst du nicht selbst tun, dein Newsletter, dein Podcast, den du auch hast, alles rund um People, Data, Friends etc. Aber etwas anderes, was dich zuletzt sehr inspiriert hat, wo du sagst, hey, das solltet ihr mal lesen oder hören oder sehen?
Oh, ganz viele. Ich habe aber jetzt zwei, weil ich wusste, ganz viele ist eine schlechte Antwort. Ich höre selbst sehr gerne einen Podcast, der heißt Make HR Better. Ich finde, das ist ein Vorreiter, was modernes Personalmanagement in Deutschland angeht. Also da werden schon so Manager aus größeren Organisationen interviewt und die beschreiben dann, wie die zum Beispiel diese Data-Reise oder diese moderne People-Management-Reise gegangen sind. Sehr, sehr spannende Folgen, kann ich nur empfehlen. Und ein Buch, wer gerne liest, von dem Professor Simon Werther. Es geht um Employee Listening Formate, was ich vielleicht jetzt nicht für jeden so erklärt. Es geht um Befragungen und alle möglichen Formate, wie man mit Menschen quasi interagiert. Also es sind auch Mitarbeitendengespräche, sind auch
Dialogformate und ähnliches.
Check-ins, Führungskräfte, diese Pulse-Service und so weiter. Und die werden wissenschaftlich eingeordnet in der ersten Hälfte des Buches. Wie oft sollte man dieses Thema machen? Was bringt was? Was sagt die Wissenschaft? So, das ist dann eine ganz gute Grundlage. Und der zweite Teil des Buches sind praktische Cases aus Unternehmen aus Deutschland, unter anderem Vielmann AG und so weiter, wie die an so Themen drangegangen sind mit Beispielen tatsächlich, wie die das umgesetzt haben. Das finde ich ein sehr schönes Buch, was Theorie und Praxis sehr gut verbindet. Für alle wie mich, die so gerne Umsetzungsbeispiele lesen, und
Sehr
mitbekommen.
gut. Also, sollten sich alle zu Herzen nehmen. Veronika, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr inspirierend, sehr anregend, wertvoll. Viel Substanz, hat Spaß gemacht. Aber letzte Frage: Wo können unsere Hörerinnen und Hörer noch etwas mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Sehr gerne auf LinkedIn tatsächlich, und dann auf meinen Webseiten.
Gut, werden wir in den Shownotes verlinken. So. An alle Hörerinnen und Hörer vielen Dank, wenn euch diese Folge gefallen hat. Gerne eine Bewertung auch lassen. Und dann sagen wir mal, bis nächsten Montag, wo wieder endlich Montag ist. Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.